Der Präsident hat gelernt, wenn er mit der Auslöschung eines Landes droht, dann gibt die andere Seite in den Punkt, den er will. Also tatsächlich wurde im Staatsfernsehen genau das gesagt. Die USA haben eine gewaltige Niederlage erlitten. Und das heißt, es wird zu einer Orgie der Rache des Regimes an der eigenen Bevölkerung kommen.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Der Tag ging los mit der Drohung, den Iran auszulöschen. Das hat Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Genauer gesagt, eine gesamte Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wieder zurückkommen. Eine beispiellose verbale Eskalation. Und dieser Tag endete mit der Ankündigung, ebenfalls auf Social Media, er würde das Ultimatum an den Iran um 2 Wochen verschieben, um Verhandlungen mit Teheran zu ermöglichen. Und vor allem hat er eine 2-wöchige Feuerpause angekündigt. Unter der Bedingung, dass das Regime einer, Zitat, vollständigen, sofortigen Öffnung der Straße von Hormuz zustimme, also der für den Ölhandel wichtigen Meerenge, die der Iran seit Kriegsbeginn für einen großen Teil der Schifffahrt blockiert. Das alles müssen wir natürlich einordnen. Mir ist wieder der Nahostexperte Dr. Hans-Jakob Schindler zugeschaltet. Guten Morgen. Danke, dass Sie sich so spontan Zeit nehmen und das auch noch um diese Uhrzeit.
Guten Morgen, guten Morgen. Ja, die Welt schaut weiterhin gebannt auf Donald Trumps True Social Account.
Absolut. Und es sind ja erstmal gute Nachrichten. Die Eskalation ist ausgeblieben. Donald Trump sagt, die USA haben all ihre Kriegsziele erreicht. Stimmt das denn so? Weil ja, vereinbart wurde jetzt eine Waffenruhe. Und ja, die Straße von Hormuz soll wieder befahrbar sein. Aber das waren ja keine Kriegsgründe, sondern sagen wir Kriegskonsequenzen, Folgen.
Ja, also es ist relativ klar, dass hier das iranische Regime taktisch gezuckt hat. Aber die US-Administration und Donald Trump strategisch gezuckt hat. Also es ist natürlich klar, dass Teil des Waffenstillstandes ist, dass jetzt die Straße von Hormuz von Iran wieder geöffnet wird. Das hat der Iran und das Regime im Iran auch schon bestätigt. Aber es ist auch klar, und das fand ich sehr überraschend, dass Donald Trump sagt, der 10-Punkte-Plan der Iraner ist die Gesprächsgrundlage während des Waffenstillstands in den nächsten 2 Wochen und nicht der 15-Punkte-Plan der Amerikaner. Und die zwei sehen sehr unterschiedlich aus. Also im 10-Punkte-Plan der Iraner steht etwas über Abzug der amerikanischen Truppen drin. Es steht was über Kriegsentschädigungen drin. Es steht was über praktisch Gebühren für die Durchfahrt für die Straße von Hormuz drin. Es steht ein Punkt drin, dass man natürlich weiterhin das Recht auf nukleare Anreicherung hatte. Also die Maximalforderungen des Irans sind jetzt die Grundlage der Gespräche. Und wie das natürlich auch immer ist bei solchen Verhandlungen, ist die Grundlage der Gespräche enorm wichtig, weil man muss natürlich dann jetzt von den Maximalforderungen der Iraner die Sache herunterverhandeln. Ja, und dann endet man eben nicht dort, wo die Maximalforderungen der Amerikaner im extremsten Fall geendet wären beim Runterverhandeln ihrer Maximalforderungen. Also die großen 3 Themenblöcke, das Nukleardossier, das Raketen- und Drohnenprogramm und die Beziehung des Regimes zu den Terrorgruppen, also den Proxys in der Region, Hamas, Hezbollah, Houthis, die irakischen Schiiten und die Zellen im Bahrain. Das wird schwer, hier irgendwo einen vernünftigen Kompromiss zu finden, mit dem dann unsere Seite, also insbesondere auch die Europäer und die Amerikaner, langfristig wird leben können.
Also das müssen wir jetzt natürlich alles mal aufdröseln. Aber vielleicht vorab, das Regime sagt ja jetzt, es habe gewonnen und die USA würden nie wieder in der Form angreifen.
Also tatsächlich wurde im Staatsfernsehen genau das gesagt. Die USA haben eine gewaltige Niederlage erlitten. Das Regime hatte von Anfang an natürlich als Kriegsziel das Überleben des Regimes. Und soweit wir sehen können, ist im Moment das Regime als System weiterhin funktionabel und existiert. Deshalb aus deren Sicht haben die sogar einen Punkt. Also sie haben eine massive Militäroperation der Amerikaner und der Israelis zu diesem Zeitpunkt überlebt. Es ist schwer zu sehen, sollte das der Waffenstillstand jetzt tatsächlich 2 Wochen lang andauern, dass dann, sind wir ja auch Mitte April, die politische Lage so ist, dass die Amerikaner wieder einen Angriff starten können. Also insofern, das Regime hat überlebt und damit nach der Definition des Regimes haben sie gewonnen.
Und für den Moment gilt also dann erstmal, der Konflikt ist vertagt, eben noch nicht gelöst. Und die Waffenruhe, die gilt ja laut Israel nicht im Libanon. Mit welcher Begründung?
Also natürlich wollten die Iraner, weil Hisbollah ist ihr Kronjuwel aller Proxys. Die haben die Hisbollah kreiert als Druckmittel gegenüber Israel. Die Iraner wollen, dass die Hisbollah auch als Militärmacht im Libanon überlebt. Deshalb sollte das beinhaltet sein. Aber Israel kann natürlich nicht zustimmen, dass an ihrer Nordgrenze die Hisbollah weiterhin Waffen hat. Insofern wird Israel diesen Teil des Waffenstillstands schlicht und ergreifend ignorieren. Das Regime wird keine Möglichkeiten haben, hier zu sagen, okay, dann ignorieren wir ebenfalls den Waffenstillstand. Wann, dann geht's morgen schon wieder weiter mit Luftangriffen.
Und wie ist das jetzt eigentlich alles genau abgelaufen hinter den Kulissen? Also wie genau kam es zu diesem Waffenstillstand? Pakistan soll offenbar eine zentrale Rolle gespielt haben und China unterstützt haben.
Also ist klar, es gibt eine All-Weather-Relationship zwischen China und Pakistan seit Jahrzehnten. Das habe ich auch noch in meiner Zeit als Sanktionskoordinator beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erlebt, dass hier immer absolut Unterstützung von China für pakistanische Bemühungen an den Tag gelegt wurden. Und das ist wohl auch in diesem Fall der Fall gewesen. Deshalb war Pakistan kein schlechter Intermediary. Die haben enge Beziehungen auch zum Iran mit der Wirtschaftsmacht China im Rücken, die ein absolutes Interesse hat, dass die Straße von Hormuz sofort wieder geöffnet wird, weil die brauchen die Rohstoffe, die Iran verkaufen will, und die Rohstoffe und das Öl, das die anderen Staaten verkaufen. Also insofern, hier die wirkliche Rolle ist Pakistan als Vermittler, und die haben eingeladen nächsten Freitag oder glaube ich diesen Freitag sogar schon in Islamabad.
Genau, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Aber vorher, wie genau soll das dann ablaufen mit der Öffnung der Straße von Hormuz? Von einem wirtschaftlichen Eigentor ist die Rede bei Kritikern. Denn der Iran könnte, das hatten Sie ja auch gerade schon angesprochen, eine Mautgebühr verlangen.
Also die Öffnung der Straße von Hormuz ist absolut einfach. Ja, die wurde nie vermint. Es waren immer nur die Drohungen der Iraner, Schiffe zu beschießen oder mit Tauchern eben Sprengsätze an Schiffen, die dort im Golf liegen, anzubringen. Und sobald die Iraner aufhören, diese Drohung zu machen, ist die Straße de facto wieder auf für iranische Schiffe, und chinesische Schiffe war sie zum Teil ja eh schon offen. Also insofern, da gibt's keine technischen Probleme, diese Straße wieder zu öffnen, weil es einfach die Iraner sind, die aufhören müssen, die anderen Schiffe zu beschießen.
Und was ist mit dem wirtschaftlichen Eigentor?
Ja, jetzt kommt's drauf an, was in den nächsten zwei Wochen in Bezug auf die Straße von Hormuz verhandelt wird. Also es wäre natürlich eine enorme Einkommensquelle für den Iran, wenn sie jetzt doch für jedes Schiff $1 million oder $2 million Einnahmen generieren könnten. Und damit hätten sie eine Einkommensquelle, die sie noch nie, also das Land und die in der Geschichte des Irans noch nie gab, weit über dem wahrscheinlich das, was auch noch an Ölprofit zu erwirtschaften wäre.
Und erst droht Donald Trump eben mit der Auslöschung, dann will er Frieden schließen. Was macht das denn alles eigentlich auch mit dem Ansehen des US-Präsidenten? Ich meine kurz- und auch langfristig. Aktuell ist seine Zustimmung ja auf dem niedrigsten Stand überhaupt.
Also es gibt diese Theorie, dass er diese unglaublich brutale Rhetorik nur genutzt hat, damit er jetzt dann einen Sieg erklären kann. Ich habe gedroht und die Iraner haben nachgegeben. Ich bin da etwas vorsichtiger in der Interpretation. Man kann natürlich auch sagen, der Präsident hat gelernt, wenn er mit der Auslöschung eines Landes droht, dann gibt die andere Seite in den Punkt, den er will. Und es ging ja wirklich bei den Drohungen ausschließlich um die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Das ist eine Lektion, die möglicherweise schwierig zu managen sein wird in der Zukunft.
Ja, und Menschen, die vor dem Weißen Haus demonstrieren, sagen, ich vertraue dem Sinneswandel nicht des US-Präsidenten. Und die Frage ist auch, hält er sich überhaupt daran? Wie schätzen Sie das ein?
Nein, es ist absolut im Interesse von Donald Trump, jetzt hier einen Sieg herbeizudefinieren. Er hat das ja auch schon in den letzten Tagen mehrfach getan, indem er sagt, wir hatten ja schon einen Regimewechsel. Ich weise immer darauf hin, formal korrekt. Die Personen, die am Beginn des Krieges in den entscheidenden Positionen waren, sind nicht mehr dort, weil sie tot sind. Aber das Regime als System hat überlebt, ist jetzt enorm intern geschwächt, international isoliert. Deswegen ist davon auszugehen, dass es auch aggressiver sowohl nach innen als auch nach außen agieren wird am Ende des Konfliktes. Und die Rechnung zahlen die Europäer.
Schauen wir auf weitere Reaktionen aus den USA. Bei den Demokraten heißt es, Donald Trump habe dem Iran de facto die Kontrolle über die Straße von Hormuz überlassen, zumindest für die nächsten 2 Wochen. Selbst einige Republikaner sind skeptisch, ob eben diese Verhandlungen was bringen würden. Außerdem wollen einige, dass Trump den wir schon angesprochen haben, diesen 10-Punkte-Plan, der hier im Raum steht, dem Kongress vorlegt, damit der darüber abstimmen kann.
Also das sind natürlich jetzt politische Manöver. Die Iraner hatten schon immer die Kontrolle über die Straße von Hormuz, denn auch ohne jetzt die möglichen Zollgebühren, was ich hoffe, dass nicht passiert, haben die iranischen, insbesondere Revolutionsgarden, die seit Jahren exklusiv für die Sicherheit der Straße von Hormuz zuständig sind im Regime, immer schon verlangt, dass jedes Schiff sich anmeldet, das durchfährt und dann auf eine Durchfahrtsgenehmigung bedringt. Also die Kontrolle über die Straße von Hormuz war nie in Frage gestellt. Es war immer territoriales Wasser des Iran. Es gibt internationales Seerecht, das sagt, bei solchen Situationen, wo es im nationalen Gewässern des Landes liegt, muss das Land die Schiffe durchlassen. Aber natürlich kann das Land verlangen, dass hier eine Anmeldung gemacht wird.
Und die zentrale Frage ist jetzt also, ob aus diesem Deal ein tragfähiges Abkommen wird. Die persönlichen Gespräche zwischen den USA und dem Iran sollen, wir haben es gesagt, an diesem Freitag beginnen in der pakistanischen Hauptstadt in Islamabad, wo Vertreter beider Länder dann über ein endgültiges Abkommen verhandeln sollen. Ihrer Meinung nach, wie stehen hier die Chancen? Wie viel Vertrauen ist denn überhaupt noch da?
Also zunächst mal, wir haben in der letzten Podcast-Folge von den 2 Ausfahrten geredet. Und ich habe gesagt, man ist Gefahr, die von der 2. Ausfahrt Regimewechsel und Schwächung des Landes wieder zurückzufahren auf die 1. Ausfahrt. Und sollte das sich jetzt so umsetzen, dann ist das geschehen. Also man hat eine große Version begonnen und endet mit der kleinen Version, was auch heißt, man muss jetzt darauf achten, welche Zugeständnisse, wenn überhaupt, machen die Iraner beim Nukleardossier, welche Zugeständnisse, wenn überhaupt, machen sie beim Drohnen-Raketenprogramm und welche Zugeständnisse, und da gehe ich davon aus, keine, machen sie bei ihren Proxys. Das heißt, wir haben ein schwächeres Regime, das noch isolierter ist als vorher, und die Chance, dass die Israelis in 12 bis 24 Monaten wieder sehr nervös werden, was das Nukleardossier angeht, und dann wieder auf eine Militäroperation kleinerer Art drängen, sind damit sehr, sehr hoch.
Das heißt, was hat das Ganze dann gebracht?
Ja, man hat gut angefangen und ist offensichtlich nicht ganz so gut geendet. Wenn das jetzt alles hält, natürlich können in den nächsten 2 Wochen viele Dinge passieren. Die Iraner können irgendwie das Ceasefire verletzen. Die Israelis sagen ja schon, wir ignorieren die ganze Sache mit Libanon. Das wird den Iran nicht erfreuen. Also es kann noch sehr viel schief gehen. Aber Herr Donald Trump hat jetzt zunächst mal den Sieg erklärt. Frau Leavitt im Weißen Haus auch. Man ist also jetzt voll mit sich zufrieden.
Was glauben Sie, wer ist der größte Verlierer dieses Konflikts?
Eindeutig die iranische Bevölkerung. Also einerseits natürlich ist Krieg immer sehr belastend für eine Bevölkerung, aber am Ende steht jetzt hier ein geschwächtes, aber deswegen aggressiveres Regime, das schon vor Nowruz im Staatsfernsehen angekündigt hat, dass man Rache nehmen wird an allen, die illoyal waren, im Land und außerhalb des Landes. Und heute Morgen gibt es die ersten Gerüchte, dass die Justiz beschlossen hat, die Hinrichtungen im Land zu beschleunigen, also das Rachenehmen wird wohl jetzt auch einsetzen. Das heißt, die Opposition, die weiterhin keine Machtmittel hat, ist weiterhin nicht in der Lage, sollte nicht im Zuge dieses Verhandlungsprozesses das Regime doch noch intern destabilisieren, dieses Regime herauszufordern. Und das heißt, es wird zu einer Orgie der Rache des Regimes an der eigenen Bevölkerung kommen. Aber wirklich das grundlegende Problem gelöst ist nicht. Also das Regime ist ein anderes Regime. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich aufhören, das Wort Mullah-Regime in den Mund zu nehmen. Es sind jetzt die Revolutionsgarden, die hier in Kontrolle sind. Alle die Themen, über die ich gerade gesprochen habe, Nukleardossier, Raketen, Drohnen und die Beziehung zu den Proxys, aber auch die Sicherung der Straße von Hormuz, sind alles exklusive Entscheidungsbereich der Revolutionsgarden. Also man verhandelt mit den Revolutionsgarden. Das Regime ist jetzt ein Regime der Revolutionsgarden. Und es ist mittlerweile auch sehr klar, dass Herr Mojtaba Khamenei auch in Zukunft keine Sprachnachricht senden wird.
Ja, und diese Verhandlungen werden angeführt, möglicherweise durch US-Vize J.D. Vance. Das wurde bisher zwar offiziell noch nicht bestätigt, aber wenn dem so wäre, ist das wie zu bewerten? Er gilt ja innerhalb der US-Regierung zu den größten Kriegsskeptikern. Und was ist dann eigentlich mit Trumps bisherigen Gesandten, also mit Steve Witkoff und Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn?
Ja, also überraschenderweise, wenn jetzt der Vizepräsident die Verhandlungsführung übernehmen würde, wäre das ein weiteres Zugeständnis der Amerikaner. Also bisher haben die Amerikaner sich nicht darauf eingelassen, dass die Gegenseite bestimmt, wer mit ihnen redet. Klar ist, die iranische Seite, das Regime argumentiert, wir haben mit Herrn Kushner und Herrn Whitcomb zweimal verhandelt und zweimal wurden wir während der Verhandlungen angegriffen. Wir wollen jemand anderes. Aber es ist auch klar, warum die iranische Seite J.D. Vance sagt, weil er eben ein Kritiker des Angriffes war, auch relativ offen in den letzten Wochen immer wieder sich distanziert hat von diesem Krieg und eine wirklich America first im Sinne von America only strategische politische Ausrichtung hat. Das heißt also, er ist überhaupt nicht bereit, irgendetwas international, militärisch oder auch politisch zu tun, wenn es darum geht, regionale Equilibrien wiederherzustellen. Also insofern, sie haben sich den Israelisten ausgesucht und wenn die Amerikaner jetzt zucken und den zulassen als Verhandlungspartner, dann ist es nochmal ein Zeichen und wird natürlich auch wieder in Teheran als Sieg verstanden werden.
Das waren erste Einschätzungen, erste Einordnung und Hintergründe zu der angekündigten zweiwöchigen Feuerpause, Herr Dr. Schindler. Besten Dank dafür.
Vielen Dank.
Soweit unsere Breaking News Folge. Weitere Entwicklungen gibt es selbstverständlich hier bei uns. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.